Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Entdeckertag.
Hallo, ich bin Tim. Das bin jetzt nicht ich. Das ist eine grüne Meerkatze, ein Affe mit gräulich grünem Fell. Um es genau zu nehmen, ein ziemlich erschreckter kleiner Affe. Ja, aber was ganz genau er mir da jetzt sagen möchte, weiß ich nicht. Mein Meerkatzisch ist leider etwas eingeschlafen, aber wir bekommen das heute noch raus, denn wir beschäftigen uns mit der Sprache der Tiere. Wäre doch toll, wenn wir mit denen richtig quatschen könnten.
Ich würde meine Hunde fragen, ob es denen bei uns gut geht und ob wir denen irgendwie noch helfen können. Und
also wenn ich einen Hund hätte, würde ich den gerne fragen, wie es so ist, bei Menschen zu leben als Hund.
Zum Beispiel. Oder man könnte Katzen fragen, was sie so von Hunden halten. Oder ob sie vielleicht eine Menschenhaarallergie haben. Ja, aber wie ist das? Unterhalten sich die Tiere denn miteinander wenigstens? Also versteht ein Affe, was ein Löwe sagt? Oder kommunizieren die Affen nur untereinander? Das war jetzt ein Elefant. Ja, der meint jetzt, glaube ich, dass ich nicht so viel quatschen soll. Heute seien schließlich die Tiere dran. Da hat er recht. Aber wäre dann noch ein kleines Lied vorher okay? Aha, okay. Ja, einen Song würde der feine Herr Elefant gerne noch hören. Na denn, bevor wir mehr über die Sprache der Tiere erfahren, gibt es jetzt hier noch mit Krone und Hund beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Das Tier in dir mit Krone und Hund beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt geht es um die Tiere um uns herum. Wie cool wäre es denn, wenn wir uns mit denen richtig austauschen könnten? Also wenn wir immer verstehen würden, was die so sagen. Also zum Beispiel, wenn ein Hund bellt. Aber sagt er überhaupt etwas oder macht er einfach nur Krach? Was teilt ein Affe mit, wenn er schreit? Ja, und wie ist das bei den Tieren untereinander? Teilen die sich mit, dass sie schlecht geschlafen haben oder dass die Nachbarkatze ein neues Halsband trägt? Kakadu-Reporterin Ulrike Klausmann, die hat nachgeforscht, ob es eine Sprache der Tiere gibt.
Ich stelle mir unter den Sprachen von Tieren an, so dass sie sich so alle gegenseitig verständigen können und so.
Ich glaube, Wölfe heulen, weil die sich dann treffen wollen oder weil die irgendwas zusammen besprechen möchten. Also ich weiß selber gar nicht so genau.
Also ich stelle mir darunter vor, dass die Tiere halt eigentlich eher mit Körpersprache reden, aber manche machen halt auch Geräusche.
Hunde sagen sich auch Hallo, indem die beim anderen am Po riechen.
Wenn wir in Afrika unterwegs sind und dann unseren Tieren folgen, dann steht man sehr früh morgens auf, wenn es noch dunkel ist. Dann läuft man los zu den Schlafplätzen und dann kommen die Tiere irgendwann von den Schlafbäumen runter. Und dann kommt es darauf an, was will man wissen.
Dr. Julia Fischer ist Primatenforscherin. Zu den Primaten gehören die Menschenaffen, aber auch wir Menschen selbst. Julia Fischer erforscht die Paviane.
Wenn man wissen will, wie kommunizieren die, also wie verständigen die sich miteinander, dann haben wir oft Mikrofone dabei oder eben Videokameras, wenn es nicht um die Laute geht, sondern um die anderen, die Gesichtsausdrücke. Vor allem arbeiten wir in unserer Gruppe mit Mikrofonen und dann macht man die Aufnahmen von den Lauten. Und man weiß ja dann, wer das war, man weiß, welche Situation das war. Es gibt ja ganz verschiedene Paviane, die aus dem Zoo, das sind die Mantelpaviane, die mit den weißen Mänteln und den roten Hintern. Aber es gibt auch noch andere und die Guinea-Paviane sehen anders aus. Die haben ein rotes Fell, also rötlich und dunkle Hintern. Und die leben auch in einer anderen Form von Gesellschaft. Und wir versuchen eben, diese Gesellschaft zu entschlüsseln und zu verstehen, wie die kommunizieren.
Die Guinea-Paviane beobachtet Julia in der freien Wildbahn in Afrika. Mit ihren Kollegen hat sie im Senegal ein Forschungscamp aufgebaut, mitten in der heißen Savanne.
Guinea-Paviane sind für uns deshalb so interessant, weil die anders als die anderen Paviane Freundschaften unter den männlichen Tieren haben. Also da ist es so, dass die männlichen Tiere in der Gruppe bleiben und miteinander ganz enge Freundschaften aufbauen. Und zwar schon ungefähr im Kindergartenalter tun sich zwei oder drei Männchen zusammen und dann unterstützen die sich gegenseitig und helfen sich.
Bei anderen Affenarten zoffen sich die Männchen gerne. Aber bei den Guinea-Pavianen sitzen die Jungs meistens gemütlich zusammen.
Freundschaften unter Affen erkennt man daran, dass die sich gegenseitig ganz viel das Fell pflegen. Die sitzen zusammen und man sagt dazu auch Lausen, also in der Wissenschaft nicht, aber wenn man jetzt im Zoo sitzt, würde man sagen, guck mal, die lausen sich, die Affen, aber diese Fellpflege ist eigentlich gar nicht so sehr aus hygienischen Gründen, dass sie sich sauber machen oder dass sie Insekten entfernen, sondern das ist vor allem ein Zeichen von Zuneigung.
Die Forscher können die Paviane auseinanderhalten. Das ist gar nicht so einfach, denn auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, wenn sie auf allen Vieren über den trockenen Boden laufen. Die Kleinen reiten gerne auf dem Rücken eines Großen oder hängen unterm Bauch der Mutter.
Die haben verschiedene Laute, Belllaute oder Grunzer. Für Paviane sind Grunzer ganz wichtig. Machen wir so, wenn die sich aneinander annähern. Oder die haben auch Alarmrufe. Aber bei den verschiedenen Pavianarten sind diese Rufe eigentlich alle sehr ähnlich. Die würden sich auch alle untereinander verstehen.
Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Du wirst schon sehen, ein Affe kann. Sei wie ein Mann, so ein Mann wie du.
Und die haben sowas wie Grinsen, also dass sie so fast die Zähne so zeigen. Und das ist nicht unbedingt freundlich, sondern das ist eigentlich ein Ausdruck von Verlegenheit. Und wenn man sich Menschen anguckt, die grinsen, dann ist es ja auch nicht immer nur freundlich, sondern das kann auch ein Zeichen von Verlegenheit sein und dass einem was vielleicht ein bisschen peinlich ist oder so. Also da gehen wir davon aus, dass das ähnlich ist. Also dass es einen gemeinsamen Ursprung hat, das Grinsen bei Affen und bei Menschen.
Das Leben als Tierforscher ist ziemlich anstrengend und manchmal auch gefährlich.
Die Paviane, die wir da untersuchen, die leben richtig in der Wildnis und die laufen auch sehr viel. Also wenn man Pavianforscher ist, da muss man wirklich fit sein. Da gibt es Tage, da läuft man 20, 30 Kilometer hinter denen her in der sengenden Hitze. Und wenn man Pech hat, dann machen die Mittagspause in einer Gegend, wo nur so ganz kleine Sträucher sind. Die können sich dann in den Schatten der Sträucher setzen, aber wir stehen in der Sonne. Und da gibt es auch Löwen und Leoparden und Wildhunde. Und dann kann man eben gucken, wie verhalten sich die Tiere unter natürlichen Bedingungen. Und da findet man ganz andere Sachen heraus, als wenn man die jetzt in Gefangenschaft beobachtet. Also wenn die im Zoo sitzen, dann haben die im Grunde nichts zu tun. Und dann beschäftigen die sich sehr viel mehr miteinander als im Freiland, wo es ja ganz viel darum geht, wo ist mein Essen und wie sorge ich dafür, dass ich nicht das Essen von jemand anders werde, also dass ich nicht gefressen werde von irgendeinem Leoparden. Und das sind also Sachen, die für die Tiere sehr wichtig sind.
Auch Julia Fischer und ihre Kollegen sind schon öfter einem Löwen begegnet, besonders im Süden Afrikas, wo sie früher geforscht haben.
Ich habe ja vorher in Botswana gearbeitet, also im südlichen Afrika. Und da haben wir dann irgendwann mal zusammengezählt, wir haben praktisch jede Woche einmal Löwen gesehen. Das ist jetzt nicht so ein schönes Gefühl, wenn man vor einem Löwen steht und da sind keine Gitter dazwischen. Man darf nicht wegrennen, wenn da Löwen sind. Dann denken die, man hätte Angst und man wäre Beute und dann wird es gefährlich. Also man muss wirklich mutig stehen bleiben und den Löwen angucken und sehr cool sein. Bis jetzt haben wir Glück gehabt.
Oh, im Dschungel, da ruft die Trommel. Schläft heute Nacht. Oh, im Dschungel, da ruft die Trommel, der Löwe schläft heute Nacht.
Wenn sie nicht in Afrika die Spuren der Paviane verfolgt, arbeitet die Affenforscherin Julia Fischer im Primatenzentrum in Göttingen. In ihrem Computer hat sie viele Stimmen von verschiedenen Affen gespeichert, zum Beispiel von den grünen Meerkatzen. Das sind weder Fische noch Katzen und grün sind sie auch nicht. Es sind Affen, deren helles Fell manchmal grünlich schimmert. Die Tierforscher haben drei Wörter der Meerkatzen entschlüsselt. Es sind drei Alarmrufe. Damit warnen sich die Meerkatzen vor Raubfeinden. Achtung, Adler im Anflug klingt so. So rufen sie, wenn sich eine Schlange nähert. Und das ist der Alarmruf: Vorsicht, Leopard!
Aber das ist nicht so, dass sie das lernen müssen. Und das heißt, das ist angeboren. Also diese Rufe sind angeboren. Was sie lernen müssen, ist, was eigentlich gefährlich ist. Also am Anfang so eine kleine grüne Meerkatze, wenn die zum Beispiel eine Taube sieht, dann macht sie auch einen Alarmruf auf einen Vogel, eigentlich nur auf Adler. Irgendwann lernt sie dann, Tauben sind gar nicht gefährlich und dann kommt der Alarmruf eben nur noch, wenn sie einen Adler sieht.
Aber von einer Sprache im menschlichen Sinne kann man nicht reden, findet Julia.
Die können sich nicht über die Welt, in der sie leben, unterhalten. Die können nicht sagen, guck mal, da ist ein Leopard zum Beispiel. Die machen vielleicht einen Schreckruf und das Ganze funktioniert dann, weil der andere versteht, aha, wenn der Affe da eben so einen Schreckruf macht und der hört sich genau so an, dann ist da wahrscheinlich ein Leopard. Also die sind ganz schlau im Zuhören, aber sie reden nicht drüber. Man macht sich natürlich Gedanken, was die Grundlagen sein könnte. Warum können die denn nicht sprechen, wenn die schon so schlau sind? Und ein ganz wichtiges Problem gewissermaßen ist, dass die gar nicht die Verbindung haben vom Gehirn zum Sprechapparat. Also die können das gar nicht so genau kontrollieren, willentlich wie wir.
Ich würde gern Tiere fragen, ob sie eine Religion haben oder sowas Ähnliches wie wir Menschen oder ob sie an einen Gott glauben oder sowas Ähnliches.
Ich würde gern ein Tier fragen, ob wie es sich anfühlt, ein Tier zu sein.
Ob Tiere auch eine Kultur haben.
Ich würde meine Hunde fragen, ob es denen bei uns gut geht und ob wir denen irgendwie noch helfen können. Und
also wenn ich einen Hund hätte, würde ich den gerne fragen, wie es so ist, bei Menschen zu leben als Hund.
Ich würde gern Tiere fragen, ob sie sowas wie einen Beruf haben, weil das gibt es ja bei Ameisen oder bei Bienen. Und ob Tiere auch ein Lieblingsessen haben oder sowas.
Bei Haustieren ist es so, dass sie eben ähnlich wie Affen oft in der Lage sind, uns Menschen gut zu lesen. Also die beobachten uns ganz genau. Und ich sage auch immer zu meinen Studenten und Studentinnen, die besten Affenbeobachter sind die Affen selbst. Und genauso sind die Haustiere natürlich gute Herrchen- und Frauchenbeobachter, weil die durch ihre Beobachtung vorhersehen können, was machen wir wohl als nächstes.
Japanische Forscher haben festgestellt, dass Pferde uns Menschen sehr gut beobachten und daher unsere Gefühle erraten können. An unserer Stimme und an unserem Gesichtsausdruck merken sie, ob wir gut oder schlecht drauf sind, ob wir gelassen oder ängstlich sind. Berühmt wurde ein Pferd namens Hans. Es konnte angeblich rechnen.
Das Pferd hat die Antwort auf die Rechenaufgabe durch Hufklopfen oder Hufscharren dann bekannt gegeben. Also es wurde dann eine Tafel aufgestellt, auf der stand zum Beispiel 3 plus 4 oder 2 plus 5. Und dann hat das Pferd 7-mal mit dem Huf gescharrt.
Das ist schon über 100 Jahre her. Damals hatte man extra ein Expertenteam bestellt. Sie wollten überprüfen, ob hinter dem klugen Hans ein Trick steckt. Aber sie haben nichts gefunden.
Aber es gab einen Professor, der hat gesagt, er konnte das irgendwie nicht richtig glauben. Und dann hat der das so aufgebaut, die ganze Situation, dass der Besitzer von dem Pferd nicht wusste, was die richtige Antwort ist. Und da konnte das Pferd auch nicht mehr die richtige Antwort geben. Und so kann man sich das erklären. Der Besitzer wusste, jetzt ist 7 erreicht, das ist die richtige Antwort. Dann hat er sich entspannt, ganz unmerklich, nur ein ganz bisschen seine Körperhaltung verändert. Und das Pferd hat das genommen als Hinweis, jetzt kann ich aufhören zu klopfen.
Dass Pferde bestimmte Wörter der Menschensprache verstehen, weiß jeder, der mal Reitunterricht hatte. Da muss die Reitlehrerin nur Galopp sagen, dann springt das Schulpferd schon los. Hunde verstehen die Menschensprache noch besser.
Rico, wo ist denn der Schneemann? Such.
Der Border Collie Rico war besonders begabt. Er wurde berühmt, weil er in der Fernsehsendung Wetten, dass von 70 Spielsachen fast immer das Richtige heraussuchen konnte.
Such.
Das glaubt mir
ja,
keiner.
Ja, prima. Ganz fein. Ja, hast du fein gemacht.
Ricos Besitzerin hat die Wette gewonnen.
Wo ist der Pokémon?
Und dann habe ich gedacht, wow, ein Border Collie, der damals waren das noch 70 verschiedene Spielzeuge am Namen erkennen kann. Das ist ja doch viel interessanter als das, was Grüne Meerkatzen können, die drei verschiedene Alarmrufe unterscheiden können. Und dann habe ich beim Fernsehsender mich erkundigt, ob ich vielleicht den Kontakt herstellen könnte zu den Besitzern von Rico. Und die waren total interessiert und total aufgeschlossen. Wir durften zu denen nach Hause und durften den Hund kennenlernen, weil wir wollten ja auch erstmal wissen, ist das jetzt alles echt oder gibt es eben auch so einen Trick, also dass gewissermaßen der Rico nur auf die Besitzerin guckt. Aber das war nicht so.
Julia Fischer und ihr Team haben Rico noch mehr Wörter beigebracht. Und am Schluss konnte er 250 Spielsachen unterscheiden.
Als wir das dann veröffentlicht hatten, unsere Ergebnisse, und das dann bekannt wurde und dann auch in den Medien bekannt wurde, weil sehr sich viele für diesen Hund interessiert haben, da gab es dann ein Forscherpaar aus den USA, aus Amerika, die haben gesagt, das müssen wir auch mal untersuchen, also ob wir das auch hinkriegen. Und dann haben die sich einen jungen Border Collie besorgt und einen Haufen Studenten angestellt. Und dieser Border Collie konnte am Ende 1300 verschiedene Spielzeuge auseinanderhalten.
Chaser hieß der Hund. Aber Rico war noch ein bisschen schlauer.
Der Rico konnte nämlich auch rausfinden, wenn man einen neuen Namen gesagt hatte und da lag ein neues Spielzeug, dann konnte der das sich erschließen, dass dieser neue Name wohl zu dem neuen Spielzeug gehört und konnte sich das auch über viele Wochen merken. Und das konnte Chaser nicht. Aber Chaser hatte auf alle Fälle ein ganz fabelhaftes Gedächtnis.
Brian Bedstone steht am Geländer vor dem großen Elefantenfreigehege im Kölner Zoo. Viele Jahre hat er hier mit den Dickhäutern gearbeitet. Elefantenkühe und ihre Kinder trotten gemächlich zwischen sandfarbenen Felsen hin und her.
Das sind die Mütter mit Tanten. Und ich sehe, dass die kleineren Tiere alle dunkel sind. Also das heißt, die waren im Wasser und haben die einen Morgenbad genommen. Und jetzt gehen sie weiter, weil es gibt ja viele Höhlen, wo wir Futter anbieten. Und dafür müssen sie arbeiten, an diese Futter ranzukommen.
Die kleinen Elefantenkinder nehmen Sand in den Rüssel und spritzen ihn über ihren Körper.
Ja, weil das ist eine Reaktion vom wildlebenden Elefanten, dass sie, wenn nach einem Bad, dann ist die Haut sauber und dann müssen sie natürlich mit dem Sand und Schlamm schmeißen, sodass sie von Insekten zu schützen.
Der größte Elefant kommt plötzlich in unsere Richtung und wackelt mit seinen mächtigen Ohren.
Krelam Duan, die Leitkuh, hat meine Stimme gehört. Und mit aufgespreizten Ohren kommt sie uns entgegen. Ja, und diese Stimme, dass sie kennen, da wackelt sie mit den Ohren. Und das ist schon ein Zeichen. Auch mit der Hitze wackeln sie etwas schneller. Und wenn sie uns grüßen, etwas langsamer. Krelam Duan. Krebär, ja. Was sie auch machen, ist, die schlagen den Rüssel am Boden, 2-3 Mal sehr heftig am Boden. Und das bedeutet, kommt alles zusammen. Und meistens machen die Leitkühe, Leitkuh oder die Tanten.
Brian ist in Sri Lanka aufgewachsen, wo es noch viele wilde Elefanten gibt. Immer wieder reist er auf die große Insel im Indischen Ozean. Mithilfe des Kölner Zoos unterstützt er dort ein Waisenhaus für Elefantenkinder, die ihre Mutter verloren haben. Obwohl Elefanten in Sri Lanka als heilig gelten und unter Naturschutz stehen, werden sie immer wieder von den Feldern verjagt oder erschossen. Die Bauern stellen Fallen auf. Sie wollen nicht, dass die Elefanten ihre Plantagen leerfressen. Denn es kommt selten einer allein. Elefanten leben in Herden.
Leitkuh ist die Chefin und sie hat das Sagen. Sie bestimmt, wann sie baden, wann sie fressen, wann sie gehen müssen. Und sie verteidigt auch ihr Revier oder die Herde.
Elefanten haben eine vielseitige Körpersprache, sagt Brian.
Wenn sie aufgeregt sind, die machen sich auch ein bisschen groß, halten ihren Kopf hoch und spreizen die Ohren, sodass sie ein bisschen größer zu wirken oder zu zeigen, ich bin jetzt aufgeregt und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Dann kommt, dass sie Sand schmeißen oder Steine schmeißen und dann kommt der Angriff. Also das habe ich auch in freier Wildbahn erlebt. Das war nicht meine Schuld gewesen. Ich habe dem Fahrer gesagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt solltest du nicht mehr weiterfahren. Er ist noch näher rangefahren und der Elefant kam und hat den Jeep gehauen, wollte sogar das Jeep umschmeißen.
Die Elefanten geben auch Laute von sich. Sie trompeten mit ihrem Rüssel, wenn sie aufgeregt sind. Und eine Geheimsprache, die wir Menschen nicht hören können, haben sie auch.
Vor kurzem hat Wissenschaftler in Afrika haben die festgestellt, dass die Tiere, eine Herde geht Richtung Westen, Und auf einmal bleiben sie stehen. Und es gab keinen sichtlichen Grund, warum sie dann stehen bleiben müssen. Und dann haben die Wissenschaftler haben gemerkt, dass die Elefanten auf einmal den Rüssel hochgehalten haben und sehr genau gehört und dann nach Norden gingen. Und dann haben sie eine Herde getroffen dort. Und das haben die mehrmals beobachtet und haben die festgestellt, dass sie über einige Kilometer unterhalten können. Und das ist klar, dann können sie auch sagen, hier ist Wasser, komm hier rüber. Hier ist viel Futter, komm hier rüber, weil Elefanten sind gesellige Tiere und die sind gerne in der Herde.
Die Töne, die die Elefanten kilometerweit in den Wind rufen, sind zu tief für unsere menschlichen Ohren.
Aber die Elefanten hören das. Die können bis zu 5 bis 6 Kilometer weit rufen.
Die Elefanten erzeugen diese Töne in der Kehle und schicken sie durch den Rüssel in die Ferne. Die anderen Elefanten hören diese Nachrichten nicht mit den Ohren, sondern mit ihrem Rüssel. Da kommt eine andere Elefantendame auf Brian zu. Auch sie wackelt freundlich mit den Ohren und Brian beginnt ein längeres Gespräch mit ihr.
Hey, Diapiu.
Ich glaube, dass es eines Tages irgendein Apparat geben wird, dass man die Tiere verstehen kann.
Also man müsste vielleicht so ein Mikrofon erfinden, wo man so Kopfhörer reintun kann, die dann so ans Ohr machen können. Und auch so ein Mikrofon, wo man was so reinsagt und der das so in diesem Tierlaut so wiedergibt und das also dem Tier auch Fragen und Antworten stellen kann.
Oder man könnte vielleicht bei Hunden denen so ein Halsband erfinden, sodass man da irgendwie auf den Knopf drücken muss und das dann übersetzt alles.
Ich glaube nicht, dass es irgendwann ein Apparat geben wird, womit man Tiere verstehen kann. Weil ich glaube, das wird ziemlich schwer und ich glaube, das können wir nicht.
Man könnte vielleicht auch so Kabel erfinden, die macht, klebt man so an den Kopf sozusagen dran. Und dann, wenn ich was sagen würde, würde das ins Gehirn vom Hund zum Beispiel oder vom Tier überhaupt geleitet werden und dann würde der das verstehen und andersrum.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann sowas geben könnte, aber ich glaube, das dauert noch sehr, 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 sehr lange.
Ja, und bis dahin können wir lernen, die Körpersprache der Tiere zu lesen. Und die verrät uns ja auch jede Menge, wie Kakadu-Reporterin Ulrike Klausmann berichtet hat. Kakadu, der lässt sich ja ohne Probleme verstehen. Manchmal redet er vielleicht ein bisschen zu viel.
Sehr witzig, Tim.
Ja, ich meine ja nur, du wolltest doch jetzt auch noch unbedingt etwas sagen.
Vergessen.
Tja, wahrscheinlich, dass wir uns am Sonntag wieder hören, ab 7:30 mit der Frühaufsteher-Ausgabe. Und ab 8 Uhr ist dann wieder Hörspielzeit und wir sind dabei, wie der Oberteufel einem kleinen Nachwuchsteufel einen hinterhältigen Auftrag gibt. Er soll dafür sorgen, dass der junge Bauer Ivan fies und gemein wird.
Du gehst jetzt zu Ivan und machst ihm Fuchsteufelswilde. Er soll irgendwas kaputt machen oder seinen Vater anschreien oder Malanja auf die Wange schlagen. Denk dir was aus. Nur böse muss er werden.
Und wenn nicht, dann spielst du nicht mehr mit.
Dann kommst du in den Himmel.
Ihr seid gemein. Ich bin auch klein, das habt ihr selbst gesagt. Ich habe noch nicht mal ein richtiges Teufelsfell.
Dann wird es aber Zeit. Ab mit dir an die Arbeit.
Ob es der Kleine tatsächlich schafft, dass Ivan böse wird, das hört ihr am Sonntag. Jetzt geht's hier weiter mit der Musiksendung Tonart. Euch einen schönen Start ins Wochenende.